Da, wo die Rechtsextremen am allerstärksten sind, da ist die Zivilgesellschaft auch am allerstärksten. Und es wäre einfach mega cool, wenn wir sagen, hey, wir wissen, dass es euch gibt.
Also generell ist es ja so, dass die Arbeit erstmal ganz anders aussieht als in Großstädten. Das heißt, man muss eine andere Sprache sprechen. Nichtsdestotrotz werde ich nicht einen Schritt zurückgehen, weil das bedeutet Rückschritt für alle.
Ich mache mir wirklich Sorgen um mich persönlich, um Menschen wie ausländische gelesene Menschen in Gera, in Thüringen. Es schockiert mich, aber was kann man tun?
Ja, hallo zusammen, liebe Freunde vom Dissens-Podcast. Diese Woche gibt's hier mal was anderes auf die Ohren. Ich bin nämlich im Osterurlaub und deshalb bekommt ihr hier zu hören einen Podcast, den ich kürzlich für die Bundeszentrale für politische Bildung produziert habe. Jenseits der Zentren heißt das Ding und es geht da drin um Antidiskriminierungsarbeit, wie der Titel schon sagt, abseits der großen Metropolen. Ein Podcast, in dem Menschen zu Wort kommen, die sich auf dem Land oder in kleinen Städten gegen Rassismus, Antisemitismus und andere Formen der Diskriminierung engagieren. Leute, wie ihr sie gerade eingangs gehört habt, die oft gegen Windmühlen kämpfen, weil Stigmatisierung und Ausgrenzung verharmlost oder schlicht verleugnet werden und die sich jetzt gerade mit einer Rückkehr von Bedrohung und Gewalt durch Rechtsextreme konfrontiert sehen, denen aber auch das Leben schwer gemacht wird von einer Mitte, die nach rechts gerückt ist. Nach den Wahlen bleibt zwar der befürchtete Frontalangriff auf die kritische Zivilgesellschaft aus, aber das Motto heißt mindestens mal Misstrauen statt Rückendeckung. Ja, ich hatte das Privileg, im vergangenen Herbst einige coole Menschen aus der Antidiskriminierungsarbeit zu begleiten. Unter dem Titel Jenseits der Zentren trafen sich da Engagierte, um sich zu vernetzen und auch darüber zu sprechen, wie die Realität auf dem Land oder in den kleinen Städten aussieht, was ihre Probleme dort sind, aber auch was die Zentren von der Peripherie lernen können und wie ein solidarischer Austausch zwischen Stadt und Land aussehen könnte. Organisiert wurde die Veranstaltungsreihe Jenseits der Zentren vom Institut Social Justice und Radical Diversity aus Berlin in Zusammenarbeit mit der von mir schon genannten Bundeszentrale für politische Bildung. Ja, und der gleichnamige Podcast zu der Veranstaltungsreihe, der dient dazu, die Diskussion einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Und das ist eben auch der Grund, warum ich das hier bei mir im Dissens-Feed ausspiele. Der Podcast ist, so viel als Transparenzhinweis, eine Auftragsproduktion für die Bundeszentrale für politische Bildung. Ich wurde dafür bezahlt. Redaktionell in der Auswahl und Gestaltung also war ich aber sehr frei. Und ich fand die Inhalte so wichtig und das Endergebnis auch so gut, dass ich das Ganze euch hier nicht vorenthalten möchte. So viel zur Vorrede. Jetzt nehme ich euch mit an die Schauplätze von Jenseits der Zentren. Das waren Gera in Thüringen, Kassel in Nordhessen und die Bundeshauptstadt Berlin. Es ist eine Geschichte in drei Akten gewissermaßen, mit hoffentlich ein paar Erkenntnissen für euch und euer Engagement. Los geht's. Erster Akt. Gera. Drittgrößte Stadt in Thüringen. Heute 96.000 Einwohner. Nach der Wende schrumpft die Stadt um mehr als ein Viertel. Zuletzt wächst die Einwohnerzahl wieder durch den Zuzug von MigrantInnen. Bei der Landtagswahl im Herbst 2024 holt die rechtsextreme AfD in Gera noch mehr Stimmen als im Land. Szene. Ein Hotel unweit vom Bahnhof. Durch die Eingangshalle, vorbei am Veranstaltungsschutz, zwei schwarz gekleidete Männer, durch eine Flügeltür in einen Konferenzsaal. Dort treffen sich Menschen aus der Antidiskriminierungsarbeit zum Gespräch.
Es ist sehr einfach für Großstadtmenschen einfach zu kommen, mal zu solidarisieren und dann sind sie weg.
Aber das ist ja auch Antidiskriminierungsarbeit auf verschiedenen Ebenen.
Der Punkt ist einfach, dass wir hier ums Überleben kämpfen.
Man weiß seit damals, wie stark Rechtsextremismus in diesem Gebiet ist, aber man hat nichts dagegen gemacht. Und ich mache mir wirklich Sorgen um mich persönlich, um Menschen wie ausländische gelesene Menschen in Gera, in Thüringen. Ja, es schockiert mich.
Das ist Noor Al-Zoubi. Ihre Geschichte steht exemplarisch für Menschen, die jenseits der Zentren die Stellung halten, die sich gegen Rassismus und andere Formen der Diskriminierung engagieren und das trotz Anfeindung und Ausgrenzung, trotz rechter Bedrohung. Ihre Situation wirft Fragen auf. Was können Staat, Politik und Zivilgesellschaft tun, um Engagierte wie sie zu schützen oder auch zu stärken? In Gera auf dem Hotelflur erzählt sie von ihren Erfahrungen. Noor Azoubis Geschichte in Deutschland beginnt im Jahr 2015, in der Zeit, die wir rückblickend als Fluchtsommer bezeichnen. Damals flieht sie aus Syrien nach Deutschland und landet in Gera. Ihre Ankunft dort beschreibt sie so.
Also ich bin durch Familienzusammenführung nach Gera angekommen, 2015 im Mai. Und wir waren die zweite oder dritte Familie, die in Gera gelandet ist oder gekommen ist. Wir haben tagtäglich Rassismus erlebt auf aller Ebene. Von den Schimpfworten auf der Straße bis zur strukturellen Rassismus in der Behörden. Ja, also es war wirklich sehr hart für uns.
Konfrontiert mit rassistischer Hetze und Ausgrenzung verlässt sie schließlich Gera. Es fühlt sich an wie eine zweite Flucht, beschreibt sie heute. Eine Flucht innerhalb Deutschlands, innerhalb eines demokratischen Landes, ein Land, das für Menschen wie Noor Azoubi mit dem Versprechen verbunden ist, in Frieden und Sicherheit leben zu können. Ein Versprechen, das Staat und Gesellschaft für sie nicht einlösen. Sie flieht also, dieses Mal von Gera nach Bochum im Ruhrgebiet, wo sie niemanden kennt. 2 Jahre später dann kehrt sie zurück nach Gera, auch weil ihr Mann dort noch lebt und arbeitet. Sie gibt der Stadt eine zweite Chance.
Und diese Veränderung habe ich wirklich erlebt. Gera ist offener geworden, multikultureller geworden. Und das ist nicht dadurch, dass die rassistischen Menschen weniger Rassismus üben, sondern das geht darum, dass die Menschen mit Migrationsgeschichten mehr geworden sind. Und sie haben das Leben sozusagen vereinfacht für uns in dieser Stadt.
Damals liegt die in Thüringen als rechtsextreme Partei eingestufte Alternative für Deutschland bei etwa 11%. Heute, 6 Jahre später, ist sie stärkste Kraft in Thüringen. Bei den Landtagswahlen im Herbst 2024 bekommt die AfD fast 32% der Stimmen. Zum ersten Mal im Nachkriegsdeutschland wird eine rechtsextreme Partei stärkste Kraft bei einer Landtagswahl. Eine Partei, die rassistisch ist und die Demokratie schleifen will für einen völkisch-nationalen Staat. Bei den vergangenen Landtagswahlen schneidet die AfD in Gera sogar noch stärker ab als im Land. Auch die Veranstaltungsreihe Jenseits der Zentren steht unter dem Eindruck der Rechtsverschiebung. Zur Sicherheit gibt es Veranstaltungsschutz, eine bittere Notwendigkeit, die Engagierte an Orten wie Gera mitdenken müssen. Jetzt hier, an diesem Abend, sagt Noor Azoubi, dass sie weiterkämpfen möchte, dass sie in Gera bleiben wolle.
Und dann erinnere ich mich an einem arabischen Sprichwort: Alles hat seinen Anfang. Selbst Antidiskriminierungsarbeit und Antirassismusarbeit sollte ihr Anfang haben. Und vielleicht bin ich ein Teil dieser Anfang, Rassismus in Gera zu bekämpfen. Und deswegen lebe ich seit 6 Jahren in Gera und werde weiterhin hier leben, bis ich entweder große Änderung, große Verbesserung in dieser Stadt bringen kann oder bis ich die Mut verliere. Und ich hoffe aber, dass ich die Mut nicht verlieren würde.
Rechte Landnahme und Gewalt, Rassismus im Alltag und im Kontakt mit den Behörden. Zudem ein Mangel an Strukturen und Anlaufstellen, die Betroffene unterstützen. Eine Politik, die ihnen zu wenig Gehör schenkt, und Angriffe auf die Zivilgesellschaft durch den Entzug von Fördermitteln. Engagement gegen Diskriminierung ist meist unterfinanziert oder findet ausschließlich ehrenamtlich statt. Die Liste der Probleme von Antidiskriminierungsarbeit auf dem Land ist lang. Das wird auch deutlich im Austausch der Teilnehmenden bei der ersten Veranstaltung von Jenseits der Zentren. Und doch ist es wenig produktiv, da sind sich alle hier einig, den Blick nur auf die Missstände zu richten. Das wäre eine Verengung, wie sie in der Debatte ja tatsächlich auch vorkommt, etwa in Bildern von No-Go-Areas oder Dunkeldeutschland. Auch wenn diese Bilder etwas Wahres an sich haben, denn die Diskriminierung und Gewalt für zum Beispiel rassifizierte Menschen ist in ländlichen Gegenden mit rechter Hegemonie ja real, so bleibt diese Perspektive doch unterkomplex. Ähnlich wie etwa auch die falsche Romantisierung einer ländlichen Idylle auf der anderen Seite. Beides nimmt den Menschen die Stimme, die auf dem Land oder in kleinen Städten von Ausgrenzung betroffen sind, die aber eben hier leben müssen, hier leben wollen. Was können wir von Gera lernen? So lautet deshalb die Frage der ersten Veranstaltung von Jenseits der Zentren. Was können wir von Gera lernen, will heißen, was können wir von den Engagierten Jenseits der Zentren lernen? Erst dieser Perspektivwechsel ermöglicht, Antworten darauf zu finden, was Menschen eigentlich brauchen, die sich abseits der Großstädte gegen Diskriminierung engagieren. Und darauf, wie ein solidarischer Austausch stattfinden kann, um diese Leute zu stärken. Menschen wie Noor Al-Zoubi, die in Gera bleiben will, trotz aller Anfeindung. Denn sie haben ein Recht auf ein Leben in Würde und man könnte sagen, sie bilden die Frontline-Communities in den Angriffen, die wir auf unsere Demokratie erleben. Um ihrer Willen also und um unserer Willen müssen wir ihnen zuhören, sie unterstützen. Das, so wird auch in Gera deutlich, scheint wichtiger denn je. Also hören wir ihnen zu, zum Beispiel Kelly Laubinger.
Also generell ist es ja so, dass die Arbeit auf dem Land oder in ländlichen Städten erstmal ganz anders aussieht als in Großstädten. Das heißt, man muss eine andere Sprache sprechen. Ich merke das gerade in meiner Kleinstadt, wo ich herkomme. Ich muss immer wieder erzählen, ja, es gibt Rassismus, auch heutzutage noch. Und wenn ich das so vergleiche mit Großstädten, wo die Frage gar nicht, naja, zumindest nicht in einer Berliner Bubble von Aktivistinnen, da stellt sich die Frage gar nicht, gibt es Rassismus? Und man erzählt eigentlich immer wieder dasselbe. Und das ist sehr ermüdend. So, und von daher, man muss den Menschen Zeit geben, trotzdem beharrlich bleiben.
Sichtbarkeit schaffen für die Rassismuserfahrung ihrer Community, für das Unrecht damals und heute. Es ist Kelly Laubingers Lebensaufgabe. Sie ist Sintissa, lebt in Neumünster in Schleswig-Holstein und ist hauptamtlich für die Sinti-Union Schleswig-Holstein tätig. Bis heute sind Sintisse und Romja in nahezu allen Lebensbereichen massiver Diskriminierung ausgesetzt. Es ist überhaupt der beharrlichen Arbeit von AktivistInnen wie Kelly Laubinger zu verdanken, dass Rassismus gegen Sintisse und Romja als Problem heute mehr thematisiert wird. Auch wenn sie und andere auf die gravierenden Leerstellen und Defizite bei der Bekämpfung dieser Rassismusform hinweisen. Damit sich mehr tut, ist Kelly Laubinger überzeugt, braucht es mehr Problembewusstsein. Und Problembewusstsein entstehe durch Aufklärung. Aufklärung, die im Kontrast zu diskriminierungssensiblen Räumen in der Großstadt im ländlichen Raum einen anderen Wissensstand mitdenken muss.
Und ich vergleiche das ein bisschen mal mit einem Zug. Und zwar, ich sitze im Zug, ich bin die progressive Person, die fährt. Und alle dürfen einsteigen, weil ich möchte ja echte Teilhabe haben. Ich möchte, dass Menschen sich mitgenommen fühlen. Ich fahre auch langsam. Ich erkläre auch von vorn, dass es Rassismus gibt. Ich wiederhole die Schallplatte, die Musik läuft weiter. Nichtsdestotrotz werde ich nicht anhalten. Ich werde nicht einen Schritt zurückgehen. Wer mitkommen will, auch wenn sie noch nicht alles verstehen, aber bereit sind und offen sind, etwas dazuzulernen, die dürfen alle gerne mitkommen. Aber kein Schritt zurück. Weil das bedeutet Rückschritt für alle.
Es ist dieser Spagat zwischen Anschlussfähigkeit und radikaler Kritik, der kennzeichnend ist für die Antidiskriminierungsarbeit auf dem Land und der Menschen wie Kelly Laubinger das Etikett BrückenbauerInnen einbringt. Kein Blatt vor den Mund zu nehmen, wenn es um die Problematisierung von Rassismus und anderen Diskriminierungsformen geht, sei es im Alltag, sei es gegenüber Politik oder Behörden. Und dies aber in einer Sprache zu tun, die Menschen in ihrem jeweiligen Kontext und ihren jeweiligen Wissensständen abholt. Diese Übersetzungsarbeit ist eine Herausforderung, die gerade die Arbeit gegen Diskriminierung jenseits der Zentren prägt. Eine Herausforderung, die im dritten Teil dieser Reise in Berlin noch weiter thematisiert werden soll. Brücken bauen. Darin, so wird beim Austausch in Gera deutlich, liegt auch ein Potenzial von ländlichen Räumen. Denn jenseits der Zentren besteht eine Notwendigkeit, im Kampf gegen Diskriminierung breite Allianzen zu schmieden, sich communityübergreifend zu vernetzen und zu solidarisieren. Gemeinsamkeiten trotz aller Unterschiede zu finden. So finden auf dem Land und in kleinen Städten dann Leute zusammen, die in der Großstadt wahrscheinlich niemals zusammenarbeiten würden. Das sind also erste Antworten auf die Frage, was von Gera lernen, was von Orten jenseits der Zentren lernen. Von den Menschen jenseits der Zentren zu lernen, heißt aber auch in den Fokus zu rücken, was Menschen wie Kelly Laubinger, Noor Al-Zoubi und viele andere benötigen. Was staatlicherseits benötigt wird, aber auch, wie sich Zivilgesellschaft in Stadt und Land solidarisch aufeinander beziehen und unterstützen können. Denn die zu unterstützen, die jenseits der Zentren die Stellung halten, sich Diskriminierung und Rechtsruck entgegenstemmen, ist eine zentrale Herausforderung. Ihr erinnert euch an Noor Al-Zoubi, die 2015 aus Syrien nach Deutschland floh, dann ein zweites Mal floh aus Gera, wo sie Rassismus erlebte und dann wieder in die Stadt in Thüringen zurückkehrte. Sie hat dort das Zeitungsprojekt Neu in Gera aufgebaut. Neu in Gera ist ein Begegnungsraum für Menschen mit Migrationsgeschichte, an dem sie sich gegenseitig bestärken und ihrem Schmerz und ihren Wünschen Ausdruck geben können. Noor Al-Zoubi selbst beschreibt die Motivation für das Projekt so.
Ja, die Zeitschrift ist sozusagen gedacht als Plattform, als Bühne für Menschen, die nicht gehört sind in dieser Region, zu geben, dass sie ihre Geschichte, über ihre Wünsche, über ihre Kultur, über ihre Erfahrung, Erlebnisse schreiben, über sich selbst sprechen zu dürfen, diese Möglichkeit zumindest zu haben und zu sagen, hallo, ich bin hier, ich bin Teil dieser Stadt, ich bin Teil dieser Gesellschaft, auch wenn es nicht gewollt ist. Aber das ist einfach wahr.
Empowern, vernetzen und solidarisch füreinander da sein. Dafür soll Neu in Gera Raum schaffen. Ermöglicht wurde das Projekt durch eine Förderung des Landes Thüringen, doch jetzt, so Nual Subi, fehle eine Anschlussfinanzierung. Das Projekt stehe auf der Kippe. So wie diesem antirassistischen Projekt geht es vielen Projekten und Vereinen der kritischen Zivilgesellschaft in Ostdeutschland. In Gera ist die Gefahr der Definanzierung von essentiell wichtigen Demokratieprojekten Dauerthema. Im Land stehen Fördergelder auf der Kippe, im Lokalen, etwa in AfD-Hochburgen, sind sie mitunter schon gestrichen. Personen und Vereine, die sich gegen Diskriminierung und für eine plurale Demokratie einsetzen, brauchen dringend finanzielle Unterstützung. Langfristig und planbar. Darüber sind sich alle Anwesenden beim Austausch in Gera einig. Nur so ließe sich das für die Demokratie so wichtige Engagement, das oft prekär und ehrenamtlich geleistet wird, nachhaltig sichern. Der Blick auf die Politik muss da angesichts der Rechtsentwicklung betroffen machen. Das im Bund angekündigte Demokratiefördergesetz hat die Ampel bis zu ihrer Auflösung nicht auf den Weg gebracht. Die Politik müsse man weiter in die Pflicht nehmen, heißt es in Gera. Man müsse aber auch innerhalb der Zivilgesellschaft Solidarität organisieren, von West nach Ost und von Stadt zu Land. Wie sie aussehen kann, die Solidarisierung, das wird sich von Kontext zu Kontext unterscheiden. Doch der Blick auf Gera, der Blick auf Menschen wie Nual Subi und Kelly Laubinger zeigt, dass es nötig ist, hinzuschauen, zuzuhören und Bande zu knüpfen. Nochmal Nual Subi.
Und die Menschen sollen sich nicht gelassen fühlen. Menschen, die direkt von Rechtsextremismus betroffen sind, also die die Wahl hatten, Thüringen zu verlassen, aber sind trotzdem geblieben. Und diese Menschen brauchen dann starke Unterstützung, dass sie stärker sich fühlen, dass sie sich nicht einsam fühlen, dass sie das schöne Gesicht von Deutschland sehen.
Zweiter Akt. Kassel in Nordhessen. 200.000 Einwohner. Heimatstadt von Halid Yozgat, der 2006 von der rechten Terrorzelle NSU hier umgebracht wird. Das neunte und letzte Todesopfer der Rechtsterroristen. Szene. Kassel-Nordstadt, ein migrantisch geprägter Stadtteil, ein Bürgerhaus wenige Meter vom damaligen Tatort entfernt. Halid Unvergessen steht in roten Lettern an der Fassade. Drinnen treffen sich Engagierte aus der Antidiskriminierungsarbeit.
Nicht die Kraft, das zu machen.
Ja, nun also Kassel, zweiter Schauplatz von Jenseits der Zentren. Kassel, ein NSU-Tatort. Und 2019 dann der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Eine Zäsur und doch auch Teil einer langen Geschichte rechten Terrors seit der Gründung der Bundesrepublik. Der Mörder von Walter Lübcke kommt aus der gewaltbereiten Neonazi-Szene, für die Nordhessen bekannt ist. Die Stadt Kassel steht aber ebenfalls für eine starke Zivilgesellschaft, die eine Aufarbeitung des NSU-Terrors vorangetrieben hat. Nahe der Veranstaltung sind eine Straße und eine Straßenbahnstation nach Halid Yozgat benannt. Und die Stadt, sie selbst, hat sich Antidiskriminierungsarbeit ebenfalls auf die Fahnen geschrieben. Fördert die Teilhabe von marginalisierten Communities. Alle werden gebraucht und alle gehören dazu. So ist das Integrationskonzept der Stadt überschrieben. Um diese Spannung zwischen Anspruch und Wirklichkeit, die am Beispiel der Stadt Kassel jetzt schon deutlich geworden ist, genau um diese Widersprüchlichkeit geht es bei der zweiten Veranstaltung von Jenseits der Zentren. In Kassel wird der Unterschied thematisiert zwischen institutionellen Leitbildern auf der einen Seite und der Realität von Diskriminierung und Gewalt auf der anderen Seite. Gerade in ländlichen Räumen und kleinen Städten scheint der Widerspruch zwischen Wunsch und Wirklichkeit oftmals groß zu sein. Welchen Stellenwert und welche Sinnhaftigkeit haben da überhaupt Leitbilder für die Antidiskriminierungsarbeit? Und unterlaufen Leitbilder vielleicht nicht auch manchmal das Ziel, Diskriminierung als Problem zu erkennen und anzugehen? Das sind zentrale Fragen, die beim Austausch in Kassel verschieden thematisiert werden. Vielleicht bleiben wir für den Anfang nochmal beim rechten Terror, und zwar dem Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit bei der Aufarbeitung rechter und rassistischer Gewalt.
Ihr wisst bestimmt auch alle, dass es hier einen Opferfonds gab, einen hessischen Opferfonds. Und das bedeutet ja im Endeffekt, dass es ein neues Tool gibt, wie du es gerade genannt hast, dass eben Menschen, die rechte, rassistische und antisemitische Gewalt erfahren, das überleben, da Anträge stellen können. Und trotzdem gibt es dann für nachfolgende Menschen, die diese Gewalt überleben, keine Gerechtigkeit oder keine Gleichbehandlung. Und dann brauche ich auch keinen Opferfonds, ne? Also wenn der nicht funktioniert.
Das war Rachel Spicker. Sie arbeitet für die mobile Opferberatung in Sachsen-Anhalt und ist bei der Veranstaltung in Kassel zu Gast. Bis heute unterstützt Rachel Spicker Überlebende und Hinterbliebene des rechtsterroristischen Anschlags auf eine Synagoge in Halle mit 2 Toten. Die Engagierten aus Tatortkommunen sind vernetzt. Halle mit Hanau, Hanau mit Kassel, Kassel mit Halle. Heute spricht Rachel Spicker über einen rassistischen Mordversuch in Kassel. Im Jahr 2020 wird hier der Taxifahrer B. Effe aus rassistischen Motiven fast umgebracht. Er überlebt nur knapp und beantragt später Hilfe beim Opferfonds, den das Land Hessen 2021 einrichtet. Das Ganze aber ohne Erfolg. Der Antrag wird 2-mal abgelehnt, berichtet Rachel Spicker. Die Begründung: Der Fall sei nicht von landesweiter Bedeutung, ein Kriterium, das für die Vergabe ausschlaggebend ist. BFs Kampf um Anerkennung und finanzielle Entschädigung ist bisher ohne Erfolg. Der Betroffene und UnterstützerInnen beklagen auch mangelnde Hilfe seitens der Stadt Kassel. Für Rachel Spicker fallen hier Selbstbild von Politik und Wirklichkeit auseinander. Staatliche Stellen, so die Aktivistin, schmückten sich mit Zusagen für Unterstützung von Betroffenen rechter Gewalt, doch am Ende würden Entschädigungsstrukturen nur unzureichend funktionieren und Betroffene einen zermürbenden Kampf um Anerkennung erleben.
Menschen, die solche Gewalttaten erlebt haben, immer wieder zur Bittstellerin gemacht werden, immer wieder beweisen müssen, dass sie eben noch unter den Folgen leiden sozusagen und diese Folgen auch immer wieder beweisen müssen und auch da es Unterschiede gibt, wie Behörden eben mit Betroffenen umgehen. Sei es rassistische Diskriminierung, sei es antisemitische Diskriminierung oder anderer Art. Das hat sich eigentlich bis heute nicht geändert. Ein zentraler Satz, der da oft fällt, ist, dass gerade bei dieser Arbeit oder in der Nachbearbeitung und die Folgen, dass das von den Menschen eben als schlimmer wahrgenommen wird als die Gewalttat selbst. Und das ist ja was, was wir auch aus dem Kontext des NSU schon kennen, ne? Also mit die Bombe nach der Bombe auf der Kolbstraße zum Beispiel. Das ist ja ein Begriff, der da sehr geprägt wurde. Und das hält eigentlich bis heute an.
Eine Kritik, wie sie auch von Überlebenden und Hinterbliebenen des rassistischen Anschlags in Hanau formuliert wird. Im Jahr 2020, wir erinnern uns, tötet ein Rechtsterrorist dort 9 Menschen aus rassistischen Motiven. Bis heute kämpfen die Betroffenen mit der Initiative 19. Februar in ihren Worten für Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen. Es sind diese Stimmen der Überlebenden und Hinterbliebenen, die maßgeblich dazu beitragen, dass das Land Hessen im Jahr 2021 dann besagten Opferhilfefonds einrichtet. Der Fonds ist ein allgemeiner Opferfonds. Er richtet sich an Betroffene schwerer Gewalttaten, die eben von landesweiter Bedeutung sind, so das Kriterium. Opfer können rückwirkend bis 2019 Hilfen von bis zu 100.000 Euro erhalten. Der Fonds verfügt über 2 Millionen Euro im Jahr. Die Überlebenden und Hinterbliebenen kritisieren, dass der Fonds mit 2 Millionen Euro zu klein sei und dadurch die Gefahr bestehe, dass Opfer um zu geringe Mittel konkurrieren müssten. Sie fordern einen Fonds explizit für die Opfer von Rechtsterrorismus, Rassismus, Antisemitismus und rechter Gewalt. Die Geschädigten von Hanau, sie haben nach ihrem langen Kampf Hilfen aus dem Allgemeinen Opferfonds erhalten. Anders sieht es dagegen aus für die Familie von Halit Juska, der in Kassel durch den NSU ermordet wurde. Sie haben keinen Zugang zu finanzieller Unterstützung durch das Land Hessen.
Thank you.
Ja, Leitbilder und Realität, das spannungsvolle Verhältnis, das ist gerade schon deutlich geworden. Da sind staatliche Stellen oder die Politik, die sich den Kampf gegen Rechtsextremismus auf die Fahnen schreiben. Da sind aber auch die Überlebenden und die Hinterbliebenen, die sich nicht ausreichend unterstützt sehen. Vielleicht wird diese Spannung zwischen Anspruch einer diskriminierungssensiblen oder diskriminierungsfreien Gesellschaft und der Wirklichkeit von Diskriminierung und Gewalt, vielleicht wird das noch einmal deutlich aus einer anderen Perspektive. Es ist die Perspektive von Anne Gersdorf. Anne Gersdorf ist Aktivistin aus der Behindertenbewegung. Bei der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, da strotzt die Gesellschaft ja nur so von Leitbildern, etwa dem der Inklusion oder dem der Barrierefreiheit. Doch in der Wirklichkeit haben es Menschen wie Anne Gersdorf im Alltag, in der Arbeitswelt und in der Politik mit anhaltender Ausgrenzung zu tun. Kann man da selbst noch an die Sinnhaftigkeit von Leitbildern glauben? Anne Gersdorf.
Irgendwie ja und irgendwie nee, glaube ich. Weil, genau, wir zum einen sehen, es gibt große Lippenbekenntnisse. Seit 15 Jahren ist sozusagen Inklusion in Deutschland eigentlich eine Art Menschenrecht. Das heißt, wir haben uns als Gesellschaft dazu verpflichtet, dass eben Menschen mit Behinderung überall da leben, arbeiten, wohnen, unterwegs sind, wie eben alle anderen Menschen auch. Und die Schritte, die wir machen und die Veränderungen, die passieren, stehen eigentlich in keinem Verhältnis dazu.
Die Sozialarbeiterin ist Referentin für Sozialheldinnen, eine Organisation, die sich für Teilhabe und Barrierefreiheit einsetzt. Außerdem gibt Anne Gersdorf Workshops zum Thema Inklusion und Behinderung, hat eine Einführung zu Ableismus, der Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, geschrieben. Was sie selbst vor allem beschäftigt, ist der faire Zugang von Menschen mit Behinderung zu Arbeit und Wohnen. Dort beobachtet sie trotz des Leitbildes Inklusion in der Realität Barrieren und Ausschlussmechanismen.
Also zum Beispiel ist Deutschland immer noch von der UN sozusagen kritisiert, weil es eben an Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen festhält oder ganz, ganz viele Menschen mit Behinderungen in Wohnheimen leben oder in Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten. Und es ist die einzige Gruppe, die zum Beispiel keinen Mindestlohn in Deutschland erhält, obwohl sie arbeiten gehen.
Anne Gersdorf ist trotzdem überzeugt, Leitbilder sind ein wichtiges Instrument in der Antidiskriminierungsarbeit. Denn im Abgleich mit Leitbildern ließen sich Mängel bei der Inklusion erst sichtbar machen und kritisieren. Erst dann sei es möglich, Veränderungen einzufordern.
Und gleichzeitig ist es aber, glaube ich, wichtig, dass wir Leitbilder haben, also dass es sowas wie die UN-Behindertenrechtskonvention gibt, dass es Gesetze gibt, dass es Antidiskriminierungsrichtlinien gibt, wo sich auch eben Menschen mit Behinderungen und AktivistInnen immer wieder auch drauf beziehen können und sagen können, hey, das ist super wichtig, das steht hier, das ist nicht irgendwie eine Bitte, die wir haben, sondern das ist verdammt nochmal unser Recht.
Okay, Leitbilder und Zielvorstellungen als Instrument im Kampf gegen Diskriminierung bleiben, das ist geteilte Überzeugung in Kassel, unerlässlich. Doch sie haben eben auch eine Negativseite. Leitbilder können auch dazu beitragen, dass echter Wandel zum Besseren ausbleibt. Etwa weil sie den Anschein erwecken, dass etwas gegen Diskriminierung und für Teilhabe getan wird, substanzielle Veränderungen aber ausbleiben. Weil man etwa beim Selbstverständnis als diskriminierungskritisch stehen bleibt, aber konkrete Maßnahmen zum Abbau von diskriminierenden Strukturen nicht anpackt. Gerade sowas wie das Buzzword Diversität, das Unternehmen und Institutionen vor sich hertragen, bleibe oftmals bei genauerem Hinsehen luftleer, meint etwa Awet Tesfayesus.
Sie haben aber auch eine Negativseite. Und die Negativseite ist, dass man sich so ein bisschen auch darauf ausruht. Und das Gefühl hat, wir haben ja jetzt Leitbilder, wir machen was. Ganz am Ende des Ganges irgendwo hinten oder im Keller sitzt ja auch noch eine Diversitätsbeauftragte, die sich um das alles kümmern, die vielleicht nicht wirklich einen Zugang hat, aber wir haben ja auch noch die Diversitätsbeauftragte. Tipptopp, alles wunderbar. Also das ist, glaube ich, auch das Risiko, dass es quasi als Feigenblatt fungiert und damit auch die Auseinandersetzung mit diesen Themen ein bisschen behindert.
Leitbilder bringen also auch das Risiko mit sich, dass man sich darauf ausruht, sagt Awet Tesfayesus. Sie ist Mitglied bei den Grünen und ist für die Partei 2021 in den Bundestag eingezogen, als erste schwarze Abgeordnete in der Geschichte der Republik. Die gelernte Juristin lebt in Kassel, trat 2009 bei den Grünen ein, engagierte sich aber schon viele Jahre zuvor gegen Diskriminierung, Der rechtsextreme Anschlag von Hanau bewegte sie aber dazu, für den Bundestag zu kandidieren. In der Gesellschaft hätten viele zwar verstanden, dass Diversität wichtig sei, sagt sie, doch dass daraus mehr folgen würde als schöne Flyer und Fotos mit diversem Cast, das sehe sie noch nicht. Damit Leitbilder nicht zu einem Feigenblatt werden oder in der Schublade landen, brauche es den öffentlichen Druck, diese dann auch tatsächlich umzusetzen. Und grundsätzlich plädiert sie für eine Ausweitung von Rechten statt einer Ausweitung von Leitbildern.
Und dann natürlich, ich bin eine große Verfechterin von Rechten. Also, dass Menschen, die Diskriminierung erfahren, einfach mal handfeste Rechte haben sollen. Ja? Ich kämpfe jetzt für eine Reform des Antidiskriminierungsgesetzes, des AGG. Ja? Und wir haben zwar ein schönes AGG, war auch irgendwie ganz toll, aber in der Praxis, wenn ich eine Wohnung nicht bekomme, weil ich schwarz bin, was regelmäßig passiert, sind die Tools des AGG jetzt nicht wirklich eine Hilfe. Also es braucht mal handfeste Rechte. Das ist, glaube ich, hilfreich und würde auch viele Institutionen, egal ob es jetzt Behörden sind oder Schulen sind, aufmerksamer für dieses Thema machen, weil dann einfach eine Klage auch droht im Diskriminierungsfall. Ne? Das wäre, glaube ich, so ein Tool. Aber ich erlebe auch nicht, dass in der Gesellschaft die große Forderung da ist. Es gibt zwar ein großes Bündnis, AGG-Reform jetzt, aber es ist keine große gesellschaftliche Bewegung. Es ist, das Thema bewegt im Moment nichts.
Handfeste, einklagbare Rechte statt schwammiger Leitbilder und Selbstverpflichtungen. Seit 2006 existiert in Deutschland das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG. Die Schwächen des AGGs sind bekannt. Das Gesetz schützt nicht alle von Diskriminierung Betroffenen, es ist nicht anwendbar auf alle Lebensbereiche und die Durchsetzung des Rechts ist für viele und in vielen Fällen kaum möglich. Das zivilgesellschaftliche Bündnis AGG-Reform fordert Verbesserungen. Doch die stehen weiter aus, denn die Ampel konnte sich bis zu einer Auflösung nicht darauf einigen. Noch im Koalitionsvertrag hatte die Regierung versprochen, Schutzlücken zu schließen, den Rechtsschutz zu verbessern und den Anwendungsbereich auszuweiten. Vielleicht mal Zeit für ein kurzes Resümee. Leitbilder sind für die Antidiskriminierungsarbeit wichtig. Sie schaffen Sichtbarkeit von Gruppen und ihren Diskriminierungserfahrungen sowie Bedarfen. Sie sind eine Grundlage, Missstände anzuprangern und Verbesserungen einzufordern. Doch Leitbilder können den Kampf gegen Diskriminierung auch blockieren, wenn sie als Feigenblatt dienen und unter Umständen tatsächlich rechtliche Veränderungen verunmöglichen oder erschweren. Damit es nicht bei Lippenbekenntnissen bleibt, braucht es den Druck von unten, aus der Zivilgesellschaft. Dritter Akt, Berlin, Hauptstadt des Landes, Zentrum der Theorieproduktion und Antidiskriminierungspraxis. Szene, Haus der Kulturen der Welt, Oktober 2024. Ein Ort für Kunst und Diskurs, ein Forum der Kritik eurozentristischer Denkweisen. Vorbei an Exponaten einer dekolonialen Ausstellung, hinein in einen Hörsaal. Es treffen sich noch einmal PraktikerInnen aus der Antidiskriminierungsarbeit. Okay, zum Schluss dann nochmal eine Reise in die Hauptstadt des Landes, also von den Orten jenseits der Zentren von Gera und Kassel direkt ins Zentrum. Versteht sich die Antidiskriminierungsarbeit zu sehr von einem Zentrum aus? Das ist die Frage, die während der dritten Veranstaltung erörtert wird. Berlin ist zweifelsohne ein Zentrum der Theorieproduktion und Antidiskriminierungspraxis, so viel ist klar. Hier gibt es eine plurale und politisierte Zivilgesellschaft, die Berlin zu einem Vorreiter macht. Im Juni 2020 verabschiedet das Berliner Abgeordnetenhaus das bundesweit erste Landesantidiskriminierungsgesetz. Zudem gibt es für Betroffene von Diskriminierung Anlaufstellen und Strukturen, während es diese auf dem Land weniger gibt. Was in Berlin in Sachen Antidiskriminierung passiert, hat oftmals Modellcharakter. Doch gleichzeitig ist das Denkmodell Zentrum diktiert, Peripherie folgt, gleichzeitig ist dieses Denkmodell ein problematisches. Um das Bild der ersten Veranstaltung mal aufzunehmen, Berlin kann eben auch von Gera lernen, von Kassel lernen, wie Gera und Kassel eben auch von Berlin lernen können. Passend, dass es da in Berlin bei der dritten Veranstaltung der Reihe Jenseits der Zentren um das Thema Übersetzbarkeit und Übersetzung geht. Gemeint ist damit die Übersetzbarkeit von Diskursen zwischen verschiedenen Räumen. Prominent natürlich Stadt und Land, aber auch zwischen Aktivismus, Politik und Verwaltung oder Kunst und Bildung. Wie beim Kampf gegen Diskriminierung die Verbindung zwischen Stadt und Land besser gelingen kann, darüber spricht Tahira Amir.
Also es geht auf jeden Fall die ganze Zeit um Übersetzung, und zwar in beide Richtungen. Was ich ganz stark in den ganzen letzten 20 Jahren gemerkt habe, ist, ich habe ausschließlich im ländlichen Raum gearbeitet und ich kann auf jeden Fall sagen, die erste Bewegung ist, man geht in den ländlichen Raum und dann versteht man, dass man, ich sage das jetzt mal ein bisschen platt, dass man nicht viel versteht von den Problemen, von denen man eigentlich dachte, dass man sie versteht.
Tahira Amir ist Programmvorstand der Amadeo-Antonio-Stiftung. 1998 gegründet, ist Ziel der Stiftung, die demokratische Zivilgesellschaft zu stärken im Kampf gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Sie ist benannt nach Amadeo Antonio. Er war eines der ersten Todesopfer rechter Gewalt seit der Wiedervereinigung. Tahira Amir arbeitet seit Jahrzehnten mit Demokratieprojekten im ländlichen Raum, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern. Da, wo es oftmals keine Antidiskriminierungsstellen oder Beauftragte gibt und auch kein Bestreben, etwas einzurichten. Wo ausschließlich Menschen im Ehrenamt, meist von Rassismus Betroffene, sich engagieren. In Berlin spricht sie darüber, wie sie die Herausforderung von Sprach- und Wissensbarrieren zwischen Stadt und Land wahrnimmt. Selbst bei Begriffen wie Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus.
Und alleine mit diesen Begrifflichkeiten in den ländlichen Raum zu gehen, ist eigentlich absolut unmöglich. Also man kann das dann natürlich total konfrontativ machen und sagen, wir wollen uns damit beschäftigen. Und ihr so habt bitte gefälligst Lust, euch auch damit zu beschäftigen. Aber dass du da eben überlegen musst, willst du jetzt die Leute überzeugen, dass sie dieses Problem haben, dass sie die Sprache benutzen, die du selber benutzt, und willst du sozusagen Recht haben? Und ich mache vielleicht mal ein ganz kleines Beispiel. Dann triffst du auf AkteurInnen, die wahnsinnig engagiert sind, die genau alles verstehen von ihren Problemen, aber eine Sprache benutzen, die aus einer despektierlichen Perspektive des Diskurses und der Stadt gar nicht adäquat ist. Also das geht darum, auch zu gucken, was geht überhaupt in Räumen, die so hegemonial rechtsextrem sind, dass die Art und Weise, darüber zu sprechen, nicht einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme ist, das nicht beim Namen zu nennen, sondern dass es diese Perspektive von Sprache da überhaupt nicht gibt.
Diese Sprache und diese Wissensbarrieren machen eine Beziehung auf Augenhöhe zur Herausforderung. Tahira Amir meint, bei der Zusammenarbeit mit Engagierten auf dem Land dürfe es also nicht darum gehen, die richtigen Vokabeln oder gar Sprachregeln zu vermitteln, nur weil diese aus städtischer Perspektive zum Diskurs gehörten. Notwendig sei vielmehr Übersetzung. Eine Übersetzung, die für Menschen auf dem Land in ostdeutschen Bundesländern ohnehin Alltag sei, weil sich dort etwa DemokratInnen aus der Not heraus über politische Gräben hinweg zusammenfinden müssten. Antifas, Gewerkschafter und CDUler. Von diesen Herausforderungen der Übersetzung weiß auch Tahir Della zu berichten. Tahir Della ist Teil der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Er ist eine wichtige Stimme in der jüngeren schwarzen Bewegung in Deutschland. Tahir Della lebt in Berlin und arbeitet auch in der politischen Bildung mit Jugendlichen und Erwachsenen. Die Reflexion der eigenen Position, der verschiedenen Zugänge und Wissensstände ist für ihn ein zentraler Punkt.
Wir müssen das übersetzen. Also unsere Inhalte, die wir haben politisch, die müssen übersetzbar werden für Menschen, die sich eben zwar dafür interessieren, aber kaum eben Materialien haben, auf die sie zurückgreifen können, um sie damit adäquat zu beschäftigen. Und das ist für mich momentan so eine ganz wichtige Herausforderung, dieses Interesse wahrzunehmen, aber dann nicht daherzukommen nach dem Motto, ja, wir haben schon alles irgendwie verstanden und ihr müsst euch sozusagen unserem Sprachduktus anpassen, sondern mit deren Befindlichkeit, mit deren Bedarfe sozusagen umzugehen und klarzumachen, wir wollen ins Gespräch kommen, gemeinsam sozusagen zu entwickeln, was uns alle gleichermaßen unter den Nägeln brennt, aber wo es unterschiedliche Zugänge gibt. Weil die Wissensstände sind ja tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also die Zugänge sozusagen zu Wissensstände sind sehr unterschiedlich und auch der Umgang damit.
Vom hohen Ross herunterzukommen und voneinander zu lernen, das sei wichtig, betont Tahir Della. Diskriminierungskritische Inhalte müssten für Menschen in verschiedenen Kontexten übersetzbar gemacht und verstehbar gemacht werden. In dem Versuch, Brücken zu bauen, anschlussfähig zu sein, liege gleichzeitig aber auch eine Gefahr, nämlich die eigene Kritik aufzuweichen. Das gelte es immer mitzudenken, sagt Tahir Della.
Dass wir Dinge vermeiden, wenn wir wissen, dass die sozusagen dann andecken, ja, ich würde dir zustimmen, und gleichzeitig aber immer im Blick behalten, dass wir das nicht zum Prinzip machen. Also auch klar machen oder so, irgendwann müssen wir zu dem Punkt kommen, auch mal Tacheles zu reden, also offen zu reden, auch wenn es sozusagen dann uns zurückwirft unter Umständen. Weil ich glaube, wir müssen sehr wohl den Leuten auf den Keks gehen, weil es ja tatsächlich Probleme gibt und die brennen uns unter den Nägeln und wir brauchen darauf adäquate Antworten.
Anschlussfähigkeit, das kann also nicht zum alleinigen Prinzip erklärt werden, betont Tahir Della, sondern Übersetzung müsse sich auch an den Standards der Kritik messen, um diese nicht aufzuweichen. Anschlussfähigkeit und Kritik in einen Dialog zu bringen, das ist auch für Tahira Amir ein wichtiges Thema, vor allem im ländlichen Raum.
Also, dass wir aber trotzdem, und das ist mir vielleicht nochmal wichtig zu sagen, das nicht bedeutet, dass man von den Standards der Erkenntnisse ablassen muss. Ne? Also es geht jetzt nicht darum aufzuweichen und zu sagen, wir reden jetzt über eine bunte Gesellschaft, eine vielfältige Gesellschaft, bunt statt braun oder was auch immer jetzt so in den Nullerjahren dann sozusagen an Sprache gefunden wurde. Das sozusagen nicht qualitativ dahin zurückzugehen in die 80er Jahre, aber sich irgendwie anzupassen, damit man sich versteht. Ohne jetzt zu sagen, es ist der einzige Weg, aber es ist ja genau das. Wir brauchen eine Übersetzung und am Ende geht es ja konkret um Überleben. Ja, es geht ja nicht um irgendwas Schönes oder so. Es geht ja erstmal nur darum, überhaupt eine Möglichkeit zu schaffen, dass Menschen in diesen Räumen überleben können, weil ihr Dasein anerkannt wird.
Ja, es geht vielfach ums Überleben, gerade im ländlichen Raum, wo das Problem Rassismus von Politik und Verwaltung vielfach verleugnet oder verharmlost wird, wo sich Rechte den Raum nehmen, auch mit Gewalt. An diesen Orten Rassismuskritik in die Verwaltung und Politik zu tragen, ist keine einfache Aufgabe, weiß Tahira Amir. Auch da braucht es ihrer Ansicht nach Übersetzung, um Verwaltung und Politik zum Zuhören zu bewegen, Rassismusprobleme etwa besprechbar zu machen. Und das, wo diese oftmals Diskriminierung verleugnen und mit Abwehr reagieren, ihrer Verantwortung für Betroffene nicht gerecht werden. In dieser Situation seien, so Tahir Amir, die richtigen Begrifflichkeiten nicht das wichtigste Problem.
Und das, finde ich, ist halt der große Unterschied. Ob dann Verwaltung am Ende das immer alles richtig macht, ob sie die richtigen Worte finden, ob man Umwegkommunikation erstmal machen muss über ethnische Diskriminierung. Ich finde das alles nicht gut, aber ich will nur darauf hinweisen, es würde schon einen riesen Unterschied machen, wenn es überhaupt ein Bekenntnis dazu geben würde, dass man was daran ändern möchte. Und zwar nicht, weil man es versteht, sondern weil man verstanden hat, dass man wenigstens so tun muss, als würde man das verstehen.
Übersetzung, Übersetzung, Übersetzung. Wir haben uns hier im Podcast auf die Dimension Stadt und Land sowie Aktivismus und Verwaltung fokussiert. Es gäbe noch viel mehr zum Thema zu sagen und es wurde auch viel mehr auf der Veranstaltung von Jenseits der Zentren in Berlin angesprochen. Zum Beispiel dazu, wie etwa Antidiskriminierungsbeauftragte in ihren Verwaltungen überhaupt erstmal Probleme wie Rassismus besprechbar machen müssen. Oder über die Schnittstellen und Barrieren zwischen unterschiedlichen Akteuren, also Zivilgesellschaft und Politik, Politik und Verwaltung, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Und auch zur Übersetzungsarbeit zwischen Generationen, denn die stellt eine Herausforderung dar, etwa weil Wissensunterschiede in beide Richtungen Missverständnisse oder Verletzungen begünstigen. Doch es ging und geht hier primär um den Perspektivwechsel von Stadt zu Land, um die Erfahrungen von Menschen jenseits der Zentren, die sich gegen Diskriminierung engagieren. Es geht um Menschen, die mit Antisemitismus, Rassismus, Sexismus und anderen Formen der Diskriminierung konfrontiert sind und sich wehren. Die dabei oft gegen Windmühlen kämpfen, weil Ausgrenzung verharmlost oder schlicht verleugnet wird und die mit dem Rechtsruck der Gesellschaft und dem Aufstieg der AfD eine Rückkehr rechter Bedrohung und Gewalt erleben. Wir haben am Anfang gefragt, vor welchen Problemen und Herausforderungen stehen Menschen in der Antidiskriminierungsarbeit im ländlichen Raum oder in kleineren Städten. Was brauchen die Menschen, die sich vor Ort gegen Diskriminierung engagieren? Was kann das Zentrum von der vermeintlichen Peripherie lernen? Und wie kann ein solidarischer Austausch stattfinden, um die Leute zu stärken, die abseits der großen Städte die Stellung halten? Die Antworten darauf, das hat dieser Podcast gezeigt, sind natürlich vielfältig. Müsste ich mein persönliches Learning herunterbrechen, dann würde ich sagen, alle Antworten auf diese Fragen haben mit Solidarisierung auf Augenhöhe zu tun. Denn was brauchen die Menschen, die jenseits der Zentren gegen Windmühlen kämpfen und die sich mit einer Rückkehr rechter Bedrohlichkeit und Gewalt konfrontiert sehen? Sie brauchen, dass wir hinschauen, ihnen das Gefühl von Einsamkeit nehmen und nach Wegen der Bestärkung suchen. Gerade jetzt ist das nötiger denn je, jetzt wo Rechtsextremismus offener und aggressiver auftritt und das Leben für viele Menschen gefährlicher wird. Wo die Räume für eine kritische Zivilgesellschaft kleiner werden, nicht nur aber besonders auf dem Land oder in kleinen Städten. Es geht hier auch gerade um die ostdeutschen Bundesländer, wo die rechtsextreme AfD etwa im Lokalen an Schaltstellen der Macht sitzt oder die demokratischen Parteien vor sich hertreibt. Erklärtes Ziel der Antidemokraten ist es, die kritische Zivilgesellschaft mundtot zu machen, indem ihr etwa Gelder verweigert werden. Tahira Amir spricht deutlich über die Situation von Engagierten in den Ostbundesländern.
Weil ich kann ganz klar sagen, wir haben in den Verwaltungen, in den ländlichen Räumen für die Zivilgesellschaft eigentlich nur eine Perspektive. Ihr werdet keine Mittel mehr bekommen. Die Partnerschaften für Demokratie wird es nicht mehr geben. In Sonneberg ist es ausprobiert worden. Da haben wir einen AfD-Landrat. Wir haben in jeder Kommune Ostdeutschlands AfD-Leute sitzen. An diesen Hebeln dieser kommunalen Arbeit, dieser Fördermittelgeber aus kleinen Integrationstöpfen, all diese Dinge werden nicht mehr funktionieren. Und es ist jetzt nicht Zukunft, das ist schon jetzt so. Also wir haben Neutralitätsgesetze und so weiter, wo ganz klar ist, der kleine Träger muss beweisen, dass er auf keinen Fall politische Einflussnahme nimmt. Und das heißt ganz konkret, sich fürs Grundgesetz Artikel 3 einzusetzen, ist dann in dieser Verwaltung politische Meinungsäußerung. Und deshalb kriegt man dann auch seinen Förderantrag, der vielleicht einfach nur möchte, weiß nicht, auf dem Marktplatz einen Kinofilm zu zeigen oder so. Das kriegt man dann nicht mehr. Alle Räume werden enger, manche sind aber schon ganz doll zu. Das ja, eure Räume hier, also eure, meine ich, Initiativen, ne, zivilgesellschaftliche Initiativen, die Berlin-basiert sind, die werden enger. Aber Räume in ländlichen Räumen, die sind schon fast zu. Und es ist bitter nötig, dass wir mit diesen Räumen solidarisch sind.
Ja, für manche Menschen verengt sich der Handlungsraum, während andere kaum noch etwas tun können. Ein Konzert veranstalten, auf dem Marktplatz einen Kinofilm zeigen, eine Lesung, auch einfache Dinge wie diese fallen weg. Tahira Amir ist aber auch überzeugt, dass die Situation heute eine andere ist als noch in den 90ern, dass die Zivilgesellschaft vor Ort heute resilienter ist.
Da, wo die Rechtsextremen am allerstärksten sind, da ist die Zivilgesellschaft auch am allerstärksten. Und es sind, die Leute tragen ihre Haut da zu Tage, jeden Tag. Die können nicht einkaufen gehen, die können, ich muss es euch nicht erzählen, ich will es jetzt auch nicht ausbuchstabieren. Die haben immer 24 Stunden Probleme. Und ich würde mir einfach nur dringend wünschen, dass wir vielleicht da nochmal so ein Shift kriegen, punktuell einfach mal zu merken, diese Menschen haben unfassbar viel Kraft, die sind schon total zugeschnürt, bald werden sie gar kein Geld mehr haben. Und das, was ich aber sagen möchte, die Zivilgesellschaft in Ostdeutschland wird nicht sterben, wenn sie wieder da angekommen ist, wo sie in den 90er Jahren war, nämlich gar kein Geld zu haben, weil sie hat sich in den ganzen Jahrzehnten professionalisiert, sie ist mega toll und es wäre einfach mega cool, wenn wir sagen, hey, wir wissen, dass es euch gibt, wir finden es mega cool und wir kommen zu euch und wir laden euch auch mal ein. Das hört sich jetzt so wahnsinnig liebevoll an und so, lasst uns alle was zusammen machen. Aber ich möchte dich bei Stadt, Land sozusagen einfach nur dafür plädieren, vergesst sie nicht nur in eurem Herzen nicht, sondern überlegt euch auch, ob ihr in diesen nicht vielleicht wahnsinnig aufregenden Orten, die nicht so wunderschön sind wie das HKW oder so, aber ob wir da nicht Veranstaltungen machen können.
Ja, wie diese Solidarisierung gelingen und aussehen kann, das muss sich im konkreten Austausch zeigen. Aber von den Menschen jenseits der Zentren zu lernen und sie zu bestärken, erfordert eben eine solidarische Haltung. Sich ihnen zuzuwenden, ihnen Beachtung zu schenken, das ist eine Notwendigkeit. Ich möchte zum Ende dieses Podcasts nochmal Nur Al-Subi das Wort geben. Ihr erinnert euch an die Deutschsyrerin aus Gera, die wegen Rassismuserfahrungen aus der Stadt floh, dann zurückkehrte und heute in Gera in Thüringen gegen Rassismus und für Teilhabe kämpft. Nur Al-Subi.
Und ich mache mir wirklich Sorgen um mich persönlich, um Menschen wie ausländische gelesene Menschen in Gera, in Thüringen. Und diese Menschen brauchen dann starke Solidarität.
Ja, Leute, das war der Podcast zur Veranstaltungsreihe Jenseits der Zentren. Ich hoffe, ihr fandet das erkenntnisreich und habt für euer Engagement etwas mitnehmen können. Mir ging es auf jeden Fall so. Wie gesagt, den Podcast habe ich im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung produziert, genauer in Zusammenarbeit mit dem Team der Bundeszentrale am dritten und jüngsten Standort in Gera. In den Shownotes habe ich das Original auf der Internetseite der Bundeszentrale verlinkt und da findet ihr auch Links zur Veranstaltungsreihe und auch zu den federführenden OrganisatorInnen vom Institut Social Justice und Radical Diversity aus Berlin. Schaut euch das alles also gern mal an. Das Institut zum Beispiel, das macht Workshops zum Thema und auch eine berufsbegleitende und zertifizierte Weiterbildung zur Social Justice und Diversity TrainerInnen. Unter Umständen ist das ja auch für euch spannend. Alles klar, soweit dazu. Von mir dann noch ein paar Worte, wie es im Dissens-Podcast weitergeht. Nächste Woche pausiert Dissens noch einmal. Es gibt dann von der Was-Tun-Crew den letzten Teil ihrer kleinen Miniserie zu den erfolgreichen Strategien der Linkspartei. Da ging es ja in den ersten beiden Folgen darum, wie die Partei mit Social Media und Haustürgesprächen erfolgreich war. In der letzten Folge geht es dann nochmal um Gesamtstrategie und die Frage, wie die Partei das Momentum jetzt aufrechterhalten kann. Ja, was den Dissens-Podcast angeht, da hoffe ich, dass ihr Verständnis dafür habt, dass ich mit dem Podcast gerade 2 Wochen Pause machen muss. Wir haben hier gerade Kita-Schließzeit, weshalb ich diese Woche mein Kind betreue und ansonsten auch ein bisschen Family-Time ansteht. Und in der nächsten Woche dann mache ich einen Kurzurlaub und setze mich auf mein Rad und fahre einfach mal los. Ein bisschen den Kopf abschalten und erholen, das ist gerade auch nötig. Ja, wir hören uns dann wieder am 7. Mai, dann gibt es die nächste Folge Dissens auf die Ohren. Euch wünsche ich einen guten Start in den Frühling, politisch wie persönlich. Bis bald.